Euch zu sehen ist großartig. Ich würde euch empfehlen zu bauen oder einen zweiten Gottesdienst zu machen. Irgendwas solltet ihr in Angriff nehmen, auf jeden Fall. Ja. Was meine Predigt heute Morgen lautet, was ist das Beste, was Gott je gemacht hat? Und um diesen Gedanken ein bisschen anzuwärmen, denk kurz drüber nach, was ist das Beste, was du je gemacht hast? Die Faulen unter uns würden jetzt sagen, meine Kinder. Das ist wahr oder auch nicht, je nachdem. Weil unsere Wohnung noch nicht fertig ist, ganz viele Teile noch nicht eingerichtet sein können, wohne ich gerade in einer Villa. Ist wirklich ohne Mist. Goldene Wasserhähne und so, das ist richtig nett. Und ich weiß, dass das Beste, was dieser Mann wahrscheinlich zustande gebracht hat, sein Haus ist. Was auch irgendwie nett ist. Weiß nicht, worauf würdest du dir was einbilden, wo du sagst, das ist das Beste, was ich bisher zustande gebracht habe. Vielleicht dein Abitur oder Christian ist jetzt diplomiert, was auch immer genau sein Titel ist. Prüfsachverständiger für Brandschutz. Also das musst du mal im Leben hinbringen. Ja? Wir als Ranger, wir können das Feuer machen, aber es ist gut, wenn wir einen wissen, wie man das Zeug dann auch wieder auskriegt. So, was immer das ist, worauf du dir was einbilden könntest, wo du sagst, ey, das war wirklich das Beste, was ich je zustande gebracht habe. Ich habe darüber nachgedacht, was war das Beste, was Gott je zustande gebracht hat. Denk mal drüber nach, was wäre deine Antwort? Genau, lass uns mal gucken. Also der erste Gedanke, der mir gekommen ist, ist, vielleicht war das Beste, was Gott je gemacht hat, der Himmel. Ganz am Anfang der Bibel steht, und Gott schuf die Himmel und die Erde. Darüber nachzudenken, Gott schuf die Himmel. Das heißt, das ist ja Plural, nicht nur das, was wir sehen, sondern weit darüber hinaus, Dimension. Wow. Gott schuf die Himmel. Ich weiß nicht, ob du Ranger bist, aber wenn du Ranger bist, kannst du dich vielleicht an den Moment erinnern, wenn du im Sommercamp draußen liegst, weil das Wetter schön ist, der Himmel über dir, die Sterne, die du zählen kannst. Man sagt, mit bloßem Auge können wir, wenn wir im Dunkeln irgendwo sind, an die 5000 Sterne zählen. Aber in Wirklichkeit sind da ja Millionen. Und du schaust dir das an und denkst dir, wow, diese Planeten, Asteroide, was immer da durch die Gegend fliegt. Und irgendwie hat das alles System und du schaust dir das an. Den großen Wagen, den erkenne ich auch noch. Das ist so, aber auch das wirklich der einzige Sternbild, wo ich es dann hinbringe. Alle anderen, die können dann noch unglaublich viel mehr sehen. Und wenn ich das betrachte, staune ich über diese gigantische Welt, die Gott geschaffen hat. Von einer Galaxie in die nächste. Es gab einen relativ klugen Kosmonauten, der hieß Gagarin, und als der auf seinem ersten Flug war, nach Hause kam, hat er den Leuten erzählt, ich bin durch das Weltall geflogen und ich habe Gott nicht getroffen. Für die atheistische Presse war das der Gedanke, okay, es kann Gott nicht geben, weil der war da oben. Leute, das ist ein so kindlicher Gedanke. Unsere Milchstraße ist eine der kleinsten Galaxien überhaupt. Um von einem Ende unserer Galaxie mit der schnellsten Trägerrakete, die wir haben, bis zur anderen Seite zu kommen, bräuchten wir nur bis zur Hälfte 1 Million Jahre. Melde sich mal einer kurz, wer hat schon 100.000 hinter sich? Ach, keiner von euch, habe ich mir schon gedacht. Die meisten von euch sehen zu frisch aus. Ey, du brauchst 2 Millionen Jahre, das heißt, niemand von uns würde das je überleben. Und dann bist du nur bei unserer lächerlich kleinen Galaxie von einem Ende zum anderen gekommen. Die Fachleute sagen, dass es neben unserer kleinen lächerlichen Galaxie der Milchstraße Milliarden anderer Milchstraßen und Galaxien und sonstigen Zeug gibt. Das heißt, wenn der Typ gesagt hat, ich war im Weltall und habe Gott nicht gesehen, Leute, der hat noch nicht mal am Zaun Gottes gekratzt. So unglaublich groß ist Gott. Und man könnte den Verdacht haben, das war schon das Beste, was Gott geschaffen hat. Aber das war es noch nicht. Vielleicht, der Satz geht ja weiter, und Gott schuf die Erde. Vielleicht war die Erde das Beste, was Gott je gemacht hat. Also wenn du so wie ich aus dem nordischen Bereich kommst, an der Vorderkant aufgewachsen bist und du Meer und Wasser und Wind magst, dann ist das total richtig und es ist total schön, in den Dünen zu liegen, dieser super Sommer und es ist großartig. Aber wenn du jemand bist, der Berge mag, der klettert, der auf irgendwelche Gipfel will oder so die Fahrradfreaks unter uns, die dann die Alpenpässe fahren, ja, wenn dein Gesicht dann vom Salz verkrustet ist vor lauter Anstrengung und du am Ende irgendwo in so einer Berghütte übernachtest, ey, das ist cool, wenn du da bist, ist kein anderer mehr da, weil der Gestank, den du ausstrahlst, reicht völlig. Aber du hast es geschafft, du bist die Berge hoch, ja! Und guckst runter und denkst dir, wow, hat Gott Deutschland schön gemacht, stimmt's? Geht mir jedes Mal so, egal wo ich hinfahre, ich denke, so unglaublich schöne Flecken. Aber wenn du denkst, das war schon das Beste, ehrlicherweise war das noch nicht das Beste. Das war schön, aber noch nicht das Beste. Alles das, was wir so sehen an dem, was möglich ist, das, was wir Menschen schaffen, hat ja immer so ein Verfallsdatum, stimmt's? Das merkst du, wenn du in den Spiegel guckst. Ja? Der Spiegel wird ständig älter, ja? Egal was passiert, das ist unglaublich, das Zeug rottet vor sich hin, aber wir sehen immer noch genauso strahlend aus wie davor, das ist ja klar. Nein, wusstest du, dass Gott noch nie einen Elektriker brauchte, um die Sonne irgendwie zu reparieren? Es funktioniert einfach. Wenn Gott Dinge macht, die sind einfach gut. Und das, was er macht, ist sehr gut, ist großartig. Aber wenn du glaubst, das war das Beste, nein, das war noch nicht das Beste. Wer ein paar Verse weiterliest, stellt fest, dass da steht, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Wow, Gott hat Menschen gemacht. Und ey, bei manchen staune ich, was er sich hat einfallen lassen. Wirklich, Nasentypologie zu studieren ist großartig. Und wir stellen fest, wie unterschiedlich Gott Menschen gemacht hat, wie kreativ er in der Ohrengestaltung war, was immer manche Leute für Gesichter mit sich rumtragen. Ja, manche brauchen Waffenschein dafür, andere... Ist gewaltig. Gott schuf Menschen. Wow. Und wenn du verheiratet bist, sei dankbar. Gott schuf Menschen. Das Äquivalent zu dir, sodass das hoffentlich gepasst hat. Aber hast du darüber nachgedacht, was wir alles für Fähigkeiten mitbekommen haben? Wir können Herzen verpflanzen. Wir können auch Herzen brechen. Wir können Flugzeuge bauen. Wow. Jedenfalls einige von uns. Manche können Medizin entwickeln. Ich habe das neulich gesagt, ja. Das ist gigantisch, darüber nachzudenken. Wir können Medizin entwickeln, die man in den Mund steckt, die sich im Magen verteilen und am Ende genau mein Augenproblem lösen. Hammer! Manche Leute können mit Navi noch nicht mal von Hamburg nach München fahren, ja? Aber meine Tablette weiß, was sie tun muss. Gigantisch, was wir alle so zusammendenken können. Es ist unglaublich, oder? Was steckt für Genialität in uns drin? Gott schuf den Menschen. Menschen mit der Fähigkeit zu denken, bei manchen nicht ganz so ausgeprägt. Menschen mit der Fähigkeit, sich zu erinnern. Menschen mit der Fähigkeit, Probleme zu lösen, andere mit der Fähigkeit, Probleme aufzuwerfen. Menschen mit der Fähigkeit, Musikinstrumente zu spielen, andere, die es nur probieren. Menschen, die was mit Sinus und Cosinus anfangen können und ich stehe da und denke mir, Halleluja, dass es auch solche Begabungen gibt. Es ist erstaunlich, wie unglaublich wir gemacht sind. Und trotzdem war das noch nicht das Beste, was Gott gemacht hat. Es gibt einen Mann, sein Name ist George Washington Carver, ein dunkelhäutiger Mann, Professor für Chemie, der in einer Zeit in Amerika geboren und gelebt hat, als die schwarze Bevölkerung wie Sklaven ziemlich unterdrückt wurden. Und es gab einen sogenannten Baumwollkäfer, der die gesamte Ernte zerstörte und damit die schwarzen Leute an den Hungertod brachte. Und er saß in seinem Labor und überlegte, was er tun könnte, um seinen Landsleuten zu helfen. Und er dachte über alles Mögliche nach und irgendwann hatte er eine göttliche Eingebung, einen Gedanken. Und dieser Gedanke sagte ihm, guck mal nach, was in der Erdnuss alles drinsteckt. Und er fing an und er fand über 300 Möglichkeiten, Rezepturen, wie man die Erdnuss nutzen kann. Von Erdnussbutter bis Nitroglycerin. Unglaublich. Und Leute fingen an, Erdnüsse anzubauen und begannen damit, den Wohlstand in ihr Leben reinzubringen. Man hat ihn gefragt, wie er auf diesen verrückten Gedanken gekommen ist, darüber nachzudenken, was in einer Erdnuss sein könnte. Und er hat folgende Antwort gegeben. Ich habe nur ein einziges Buch in mein Labor mitgenommen und das war die Bibel. Und ich habe niemals etwas erfunden, sondern Gott hat mir gezeigt, was alles in der Erdnuss steckt. Die Demut des Mannes ist großartig. Leute, letztlich, egal was aus unserem Leben rauskommt, ist das doch nicht, was wir geleistet haben, sondern was Gott in uns reingesteckt hat. Und das, was du abrufst in deinem Leben, ist doch nicht dein Erfolg, den du dir irgendwie zusammengeschustert hast, sondern es ist auch das, was Gott dir geschenkt hat und was du reanimieren konntest. Wenn die Fachleute recht haben, dann nutzen wir maximal 10% unseres Gehirns. Manche nur eins, aber man kann auch mehr probieren. Ja? Aber 10%, ey, 90% liegen relativ brach rum. Was wäre, wenn wir schaffen könnten, das ein bisschen in Bewegung zu bringen? Was wäre, wenn, und Leute, das ist meine Hoffnung, wenn wir mal im Himmel sind, dass wir plötzlich auf 100% abgreifen können. Wow. Also wenn wir jetzt schon bei manchen Menschen denken, die sind hart an der Genialität, was passiert, wenn wir 100% volle Entwicklung haben? Unglaublich. Aber wenn du glaubst, der Mensch war schon das Beste, nee, das war nicht das Beste, was Gott erfunden hat. Wer ein bisschen in der Bibel weiterliest, der kommt auf das Volk Israel. Ein Volk, das sich Gott erwählt und sagt, ich möchte dieses Volk exemplarisch in diese Welt stellen, damit Leute sehen können, was ich als Gott in der Lage bin, durch Menschen zu tun. Und wenn du dann liest, wie dieses Volk aus Ägypten befreit wird und ein Wunder jagt das nächste, dann könntest du den Verdacht haben, dass Gott sich in diesen Wundern ausgetobt hat und das ist das Beste, was es gab. Da steht ein Mann wie Mose vor diesem roten Meer, hebt den Stab, spricht die Worte Gottes und mit Mal teilt sich das Meer nach rechts und nach links. Ey, ich habe das schon ein paar Mal mit meinem Kaffee in der Tasse probiert, hat noch nie funktioniert. Weiß nicht genau, ob du dir vorstellen kannst, wie Gott das gemacht hat. Ehrlicherweise übersteigt das meine Kapazität und meine Fähigkeit. Aber es zeigt mir was von dieser Größe Gottes. Dass ein Volk, man schätzt 3 Millionen Leute, die aus Ägypten rausgeführt wurden und Gott hat die Infrastruktur voll im Griff, dass diese Leute jeden Tag zu essen bekommen, Wasser aus dem Felsen, wenn es Not ist und wie auch immer. Ey, 3 Millionen und Gott hat keine Mühe, sie jeden Tag zu versorgen. Wer mal auf dem Bundescamp der Ranger war mit fast 20.000, dann kannst du dir mal überlegen, wie lange die gearbeitet haben, bis die Logistik einigermaßen hingekriegt haben, um das ganze Ding für eine Woche hinzubringen. Gott kriegt das über 40 Jahre jeden Tag hin mit Millionen von Leuten. Wow. Darüber nachzudenken, was Gott in der Lage ist zu tun, ist gewaltig. Und wenn du denkst, das war das Beste, was Gott je hingebracht hat, nein, das war nicht das Beste. Gott sah den Menschen und ehrlicherweise hatte Gott für uns Menschen einen unglaublichen Plan. Wir sollten sein Herzstück sein, wir sollten an seinem Herzen sein, wir sollten in Beziehung mit ihm leben. Für uns wollte er sein Herz öffnen und uns mit Liebe überschütten. Das ist der Grund, warum er einen Garten schuf, nahezu, wir nennen das ein Paradies. Gott wollte mit dem Menschen in einem Paradies leben. Er machte alles, dass der Mensch tatsächlich keine Arbeit hatte. Stelle das mal vor. Er wollte den Menschen beschenken, das war immer sein Herz, das ist das Herz eines Vaters, der seine Kinder liebt und sie beschenken möchte. Und deshalb gab er ihn diesen Garten Eden, er nannte diesen Garten Eden, einen Garten der Wonne und der Fülle auf Deutsch übersetzt. Gottes Ursprungsplan war, dass es uns in allen Stücken sehr gut geht. Es gab keine Krankheit, es gab kein Leid, es gab keinen Schmerz, es gab all das Böse nicht, weil Gott ist gut und das, was er schenkt, bleibt gut. Und verrückterweise haben wir Menschen uns dagegen entschieden, weil wir dachten, wir verpassen was, wenn wir die böse Seite nicht kennen. Komisch, oder? So wie bei dir und bei mir. Irgendwie scheint das Böse immer spannend zu sein, oder? Hat irgendeiner seinen Kindern beigebracht, bitte leg deine Hand auf die heiße Herdplatte, damit du weißt, wie Verbrennen funktioniert? Wer hat das mit seinen Kindern geübt? Ja? Wir haben ihnen beigebracht, dass sie das nicht machen sollen. Aber wisst ihr, was unsere Kinder trotzdem machen? Verrückt, oder? Natürlich wissen wir, dass es cool ist, wenn wir irgendwie rein in die Ehe gehen. Sexuell unvorbelastet, nicht verbogen in der Seele. Körperlich unbelastet. Aber die Welt propagiert uns, ey, das ist cool, wenn du möglichst viele Partner hattest und am Ende völlig seelisch geschrottet in irgendwelche Ehen einsteigst. Klar wissen wir, dass das nicht so schlau ist und wir machen es trotzdem, weil es ist ja irgendwie spannend, oder? Nein, nicht wirklich. Es hat in der Regel zerstörerische Folgen. Sünde hat immer zerstörerische Folgen. Aber in uns Menschen ist das irgendwie drin, dass dieses Böse eine Versuchungskraft hat. Und wir geben der Sache nach und wundern uns, dass wir am Ende verbrannte Hände haben. Verbrannte Seelen, verbranntes Leben. Und die Frage war, wie wird Gott das Problem lösen? Weil Gott ist rein und heilig, das ist sein Charakter. Aber Gott zeigte sich in einer ganz neuen Art und Weise. Er offenbarte einen Teil seines Wesens, das wir noch gar nicht kannten. Und dieses Wesen ist Gnade und Liebe. Und Gott schaffte das, das miteinander zu vereinigen. Auf der einen Seite heilig und gerecht zu sein und auf der anderen Seite voller Liebe. Und er nahm den Weg auf die Erde, wurde Mensch in seinem Sohn Jesus Christus, um uns unsere Schuld abnehmen zu können, um uns freizusetzen, um uns eine neue Chance, eine neue Basis zu geben aufgrund seiner Vergebung. Was für ein unglaublicher Akt. Wir waren auf einem Stadtfest, einem Weihnachtsmarkt und wir hatten als Kirche da so einen Stand. Und an diesem Samstagnachmittag war ich zuständig, diesen Stand zu betreuen. Und damals war meine Tochter so 4, 5 Jahre alt und ich habe sie mitgenommen, weil Jasmin bei Papa sein wollte. Aber hinter so einem Stand Stunden zu stehen, ist für Kinder langweilig. Und irgendwann sagt sie, Papa, kann ich nicht ein bisschen rumlaufen? Da hinten war noch ein anderer Stand von einer Dame, die wir kannten. Ich gehe da mal gucken bei der Helga. Jop, Jasmin, mach nur, ist alles cool. Irgendwann war der Abend zu Ende. Ich habe das Zeug abgebaut, noch den Kram, den wir ins Gemeindehaus bringen mussten, hingebracht. Und irgendwann sitze ich in meinem Auto und denke, ich hatte mal eine Tochter. Mist, wo ist meine Tochter geblieben? Ey, da überläuft es dich eiskalt, ja? Und du denkst, ach du Schande. Also zurück auf den Weihnachtsmarkt bei Helga geguckt, aber da war sie auch nicht. Irgendwann habe ich vor lauter Verzweiflung meine Frau angerufen, das hätte ich nicht tun sollen. Die hat mich am Telefon alles geheißen, was ihr so einfiel, ja? Was ich eigentlich für ein Katastrophenvater bin, dass ich meine Tochter verliere, ja? Und ey, wo das, man kann sich dann ja das Schreckensszenario richtig ausmalen, was da alles passieren kann. Und ich saß in meinem Auto und habe wirklich tief Buße getan und schwer gebetet. Und dann waren wir zu Hause und wir wussten nicht, was wir tun sollen. Wir haben bei der Polizei angerufen, aber die wusste natürlich auch nicht, was soll die machen. Und so, wir konnten nur hoffen, dass wie auch immer unsere Tochter irgendwie auftaucht. Und abends zwischen 8:30 und 9 klingelt bei uns das Telefon, eine fremde Stimme ist dran. Ja, hier ist Familie sowieso. Bei uns ist ein Mädchen, die heißt Jasmin und die hat mir diese Telefonnummer gesagt. Sie können sie jetzt abholen, wenn Sie wollen. Ich bin da hingefahren. Ey, du siehst nicht gut aus bei solchen Aktionen. Die Leute haben mich angeguckt und sich überlegt, was für ein Schwachmat ist das, dass der seine Tochter da vergisst. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich Pastor bin. Es war alles mega peinlich. Und dann kommt meine Tochter. Ich vergesse es nie. Ich nehme ihre Hand. Und dann schaut sie mich bestimmt 5 Minuten an und irgendwann sagt sie, ich hab dich lieb, Papa. Ich habe Monate danach noch Herzschmerzen gehabt. Vergisst du nie mehr. Fast ein magischer Moment. Soll ich euch was Ehrliches sagen? Wenn ich meine Tochter hergeben sollte, damit ihr nicht in der Hölle schmoren müsst, ich würde euch schmoren lassen. Ich würde sie nicht für euch opfern. Wisst ihr, was Gott gemacht hat? Er hat seinen einzigen Sohn geopfert für dich. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wie unglaublich groß dein Wert in den Augen Gottes sein muss. Dass er das Liebste gibt, was er hat. Sei ehrlich, du würdest das nicht machen und ich auch nicht. Aber Gott gibt das Beste. Für eine Truppe, die ihn mit Füßen tritt. Für Leute, die ihn anspucken, am Ende geißeln. Leute, die ihm eine Dornenkrone aufs Hirn schlagen. Leute, die nichts Dümmeres zu tun haben, als mit der Peitsche ihm den Rücken kaputt zu schlagen und ihn dann an ein Kreuz zu nageln. Und er liebt dich trotzdem. Und er schafft es, mit seiner Vergebung dir eine neue Chance zu geben. Dich aus deiner Gottesferne in die Gottesnähe zu ziehen, die Brücke zu werden, die du brauchst, damit du zu Gott nach Hause kommen kannst. Und ganz ehrlich, als Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, wie für mich, wenn du glaubst, das war das Beste, was Gott je gemacht hat, nee, das war nicht das Beste. Den meisten von uns steht der Gang noch bevor. Im Hebräerbrief im 9. Kapitel steht, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Und tatsächlich, mit dem Tag, an dem du geboren wurdest, setzte auch der Verfallsprozess ein. Und jeder von uns wird diese Begegnung irgendwann haben. Der Tod wird auf dich warten. Ganz sicher. Statistisch gesehen ist das absolut. Von 100 Leuten sterben 100 Leute. Ist es einfach so. Und das klingt makaber, aber du solltest dich mit der Realität vertraut machen. Am Freitag habe ich einen Freund beerdigt, Anfang 50. Der sitzt auf der Couch, hat einen Herzschlag und stirbt innerhalb von Sekunden. Mitten aus dem Leben. Und plötzlich merkst du, hey, das Leben hast du nicht in der Hand. Der Tod kommt. Und völlig egal, ob du hochgebildet warst wie Sokrates, oder ein religiöser Leiter wie Abraham oder ein kluger Denker wie Konfuzius oder ein Religionsgründer wie Mohammed. Sie alle liegen im Grab. Es gibt nur einen einzigen, der auferstanden ist. Nach 3 Tagen. Das war der gewaltigste Moment in der Menschheitsgeschichte. als der Geist Gottes Jesus von den Toten auferweckte. Und Jesus ausrufen konnte, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Tod, wo ist dein Stachel? Jesus besiegt den Tod, das Totenreich. Und deshalb ist der Tod nicht mehr der letzte Punkt, sondern ist nur noch eine Tür, durch die wir gehen in die Herrlichkeit Gottes. Wow. Und vielleicht denkst du, das war das Beste, was Gott je gemacht hat. Nein, das war nicht das Beste, was Gott je gemacht hat. Vielleicht denkst du jetzt, ey, jetzt müssen ihm langsam die Argumente ausgehen. Ich habe schon ein paar Mal gedacht, das war das Beste. Nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist, begegnen ihm einige Frauen. Die waren am Grab. Die wollten ihm eigentlich die letzte Ehre erweisen. Man hat die Toten damals einbalsamiert, damit sie irgendwie ein bisschen länger erhalten bleiben, warum auch immer man das macht. Jesus erscheint diesen Frauen und gibt ihnen folgenden Auftrag. Er sagt, sagt meinen Jüngern und Petrus, dass ich auferstanden bin. Und dieser Nachsatz, der hat mich nachdenklich gemacht. Wieso kriegt Petrus eine Extra-Einladung? Der gehörte doch eigentlich auch zu den Jüngern, oder nicht? Wieso muss Jesus den außergewöhnlich einladen? Spezialaudienz beim Chef. Wenn du in irgendeiner Firma arbeitest, und du weißt, du hast plötzlich ein Privatgespräch mit dem Chef, dann solltest du dir Gedanken machen. Und tatsächlich kommen die Frauen zurück und geben diese Nachricht weiter. Jesus ist auferstanden. Und übrigens, Leute, ihr habt eine Spezialsitzung bei ihm. Und Petrus, dir sollen wir extra schöne Grüße sagen. Soll ich dir was sagen? Bei Petrus stieg der Adrenalinspiegel. Weil er war der Einzige, der wusste, warum er eine Spezialsitzung beim Chef hat. Weil er war die Oberloser-Socke. Wenn irgendeiner das Ding verrissen hatte, dann er. Wenn einer da war, der wusste, ich habe diese Liebe Gottes tatsächlich verspielt, dann er. Wenn einer sich selber nicht vergeben konnte, weil er wusste, an dem Tag, wo ich es eigentlich richtig hätte machen sollen, habe ich es total in den Sand gesetzt. Dann er. Er kannte, er hörte noch seine Worte, wie er sagte, ich kenne den gar nicht, dieser Jesus, keine Ahnung, ja, ey, mit mir hat er nichts zu tun, Leute, was immer ihr denkt, aber meiner ist es nicht. Er konnte sich an seinen Verrat so gut erinnern, an sein Versagen, daran, dass er die Liebe Gottes niemals verdient hätte. Vielleicht die anderen alle, die waren irgendwie cool, aber er nicht, er war der Versager, so wie du vielleicht. Wenn du über dein Leben nachdenkst, kannst du dich an eine Menge Situationen erinnern, für die du dich schämst. Vielleicht eine Menge heimlicher Sünden, von denen du dir wünschst, dass die nie einer aufdeckt. Dass ja nie der NSA auf die Idee kommt, bei dir mal nachzugraben, was du alles so im Laptop hast oder anguckst oder hörst oder siehst oder redest. Weil dann wüsstest du auch, dass es eine Menge Dinge gibt, von denen du nicht möchtest, dass das die Nachbarn mitkriegen. Und Petrus wusste das über sein Leben. Er wusste, dass es kein Lebensstil war, wo er glänzen konnte. So wie du das über viele Bereiche deines Lebens auch weißt, stimmt's? Wie viele Worte, wenn du könntest, würdest du sie zurücknehmen, die du gesagt hast? Und dann hat er die Privataudienz beim Chef. Jesus lädt ihn zum Frühstück ein. Ja, Frühstück mit Tiffany ist okay, aber Frühstück mit Jesus, da weißt du nicht, was genau dabei rauskommt. Und Jesus schaut ihn an, seinen Spezialisten. Und dann sagt er zu ihm, hast du mich lieb? Und ich wette, Petrus hat mit jeder Frage gerechnet. Mit jeder. Vielleicht mit der Frage, ey, wieso hast du mich nicht verteidigt, als es drauf angekommen ist? Wieso hast du mich feige verraten? Wieso hast du nicht an meiner Seite gestanden? Du hast doch extra versprochen, dass wenn dich alle verlassen, du wärst mein Mann. Wieso? All diese Wieso und Warum Fragen, fragt er ihn gar nicht. Alles, was er ihn fragt, ist, hast du mich lieb? Und ich staune über die Größe Gottes, der Sünder lieb hat, der Versager lieb hat, der den Losern eine Chance gibt, die sonst gar keine verdient hätten. Und wisst ihr, was ich merke? Bei dieser Frage, hast du mich lieb, springt was in meinem Herzen an. Diesen Gott, der die Welt macht und das All schuf, den kann ich kaum begreifen. Dass Jesus aus Liebe für mich am Kreuz stirbt, das glaube ich, aber richtig fassen kann ich das nicht. Aber dass jemand die Rückfälligen, die Versager, die Sünder liebt, das verstehe ich, weil es meine Geschichte ist. Und plötzlich wird dieser großartige Gott für mich greifbar. In Jesus wird mir Gott ganz nah. In Jesus begreife ich diesen Sündenvergeber. In Jesus begreife ich diesen Liebesgeber. In Jesus begreife ich diesen Gnadenerfüller, diesen Verheißungserfüller. In Jesus begreife ich plötzlich, wie Gott ganz nah und ganz dicht an mein Herz kommt. Wenn Gott anfängt, Sünder zu lieben, dann ist Gott auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft. Das Beste, was Gott je gemacht hat, ist, dass er Sünder selig machen kann. Und das Beste, was Gott je gemacht hat, das steht gar nicht in der Bibel. Habt ihr das gewusst? Ich glaube, dass das Beste, was Gott je gemacht hat, vor 40 Jahren passierte. Als mein Vater mit dem Tod kämpfte, meine Mutter um ein Wunder betete und Gott mir in einer Deutschstunde begegnet ist. Ich glaube, das war das Beste, was Gott je gemacht hat, als er einen Sünder selig gemacht hat. Leute, das war das Beste, was passieren konnte, als Weihnachten in meinem Leben passierte. Das Beste, was Gott je gemacht hat, ist, wenn er sich dir offenbart. Gott zu feiern als den, der den Himmel und die Erde gemacht hat, ist nett. Gott zu feiern als den, der den Menschen gemacht hat, ist nett. Gott als den zu erkennen, der am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, ist auch nett. Aber weißt du, was du brauchst? Dass Jesus in deinem Herzen geboren wird. Das ist das Beste, was Gott je gemacht hat. Und solange das nicht passiert, nützt dir dieser großartige, wunderbare Gott nichts. Du gehst fröhlich, ignorant in die Hölle. Das Beste, was Gott je tun konnte, war, als er durch Jesus und den Heiligen Geist in dein Leben reingekommen ist. Das war das Beste. Und Leute, das ist der Sinn von Weihnachten. Silesius, einer der großen alten Denker, hat gesagt, Jesus kann 1000 Mal in Bethlehem geboren sein. Es nützt dir nichts, wenn er nicht einmal in deinem Herzen geboren wird. Wenn wir nicht von Neuem geboren werden, Leute, gehen wir ewig verloren. Ich vergesse diese Szene nie mehr.
Ich war auf einer Straßenevangelisation und wir waren eigentlich fertig mit dem Gottesdienst. Da kommt plötzlich ein alter Landstreicher auf mich zu. Der Mann, dem sah es so an, dass viel, viel in seinem Leben schiefgelaufen ist. Und er schaut mich an Und er sagt, würden Sie mir Ihre Gitarre leihen? Und ich dachte, was immer jetzt passiert. Und ich gab ihm die Gitarre. Und der alte Mann nahm die Gitarre und dann versuchte er irgendwie Griffe zu finden. Und dann sang dieser Mann mit einer Stimme, ich vergesse das nie mehr, du dachtest, der kommt direkt aus dem Grab, die Stimme. Und er sang ein Refrain, wo ich mich erinnerte, als ich mal ganz früher, ganz klein war und in der Kirche war, da habe ich das, glaube ich, mal gehört. Und dieser alte, kaputte Mann sang diesen Chorus. Das größte Wunder ist, dass der Heiland aus Gnaden mich liebt. Das größte Wunder ist, dass der Heiland aus Gnaden mich liebt. Und der Mann sang das. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und die Tränen liefen über sein Gesicht. Und plötzlich standen um den Mann, ich weiß nicht, 10, 15, 20, es wurden immer mehr Leute. Und dieser alte Mann sang mit dieser Grabstimme, das größte Wunder ist, dass der Heiland aus Gnaden mich liebt. Und dann spürtest du, wie was in seinem Herzen lebendig wurde. Und er wurde immer lauter bei dem, was er singt. Das größte Wunder ist, dass der Heiland aus Gnaden mich liebt. Und die Leute blieben stehen und mit einem Mal stellt er die Gitarre hin und sagt, Leute, als ich ein Junge war, so wie dieser Pastor hier, da hat meine Oma mich in den Gottesdienst mitgenommen. Und dann gab es diesen Moment, wo der Pastor mich eingeladen hat zu sagen, ey, Gott hat dich so sehr geliebt, dass er Jesus, seinen Sohn, genommen hat. Und wenn du eine Sache in deinem Leben erleben musst, dann ist es, dass Gott anfängt, seine Liebe in dein Leben reinzulegen. Und Leute, das größte Wunder passiert, wenn Gott anfängt, mit seiner Liebe unser Herz zu berühren. Und das habe ich erlebt. Viele Jahre sind dazwischen, aber während der Pastor gepredigt hat, habe ich verstanden, das größte Wunder ist, dass der Heiland aus Gnaden mich liebt. Als der Mann fertig ist, siehst du, wie die Leute anfangen, ihre Taschentücher rauszuholen. Der Mann predigte die Predigt besser, wie ich sie je predigen konnte. Und ich habe was verstanden, Leute. Amen.
Was immer du von heute Morgen mitnimmst, dass Gott den Himmel machen konnte, ist großartig. Aber nicht das größte Wunder. Dass Gott die Erde machen konnte, ist auch großartig, aber nicht das größte Wunder. Dass er uns Menschen schaffen konnte, ist großartig, aber nicht das größte Wunder. Dass Jesus gestorben ist für unsere Schuld, ist nicht das größte Wunder. Aber dass der Heiland dich gefunden hat und dass Jesus in dein Leben mit seiner Liebe reingesprochen hat und du hoffentlich Ja gesagt hast, ist das größte Wunder, das passieren kann. Das Beste, was passiert ist, wenn Gott Sünder selig macht. Halleluja. Und es wäre unredlich, den Gottesdienst jetzt zu schließen, ohne dir, wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, nicht die Chance zu geben, das zu tun. Dass du Weihnachten erlebst in einer unglaublichen Form. Ich lade euch ein, wir schließen die Augen, wir beten zusammen. Was du selber fertiggebracht hast in deinem Leben, das kannst du Revue passieren lassen. Aber was Gott in deinem Leben verändern und großartig machen kann, das steht noch bevor. Was es braucht, ist diese Entscheidung zu sagen, Jesus, werd mein Retter. Offenbar dich mir in deiner Größe und in deiner Liebe. Komm in mein Leben, Herr Jesus, dass ich dieses größte Wunder erlebe. Wenn du kommst, wenn du dich mir offenbarst, wenn du mein Leben in die Hand nimmst, wenn du anfängst, die Dinge neu zu machen, besser zu machen, als ich sie je konnte. Und während wir beten und die Augen geschlossen haben, frage ich dich, ob du diese Entscheidung getroffen hast, ob du dieses Erlebnis hast, dass du dieses Wunder nachvollziehen kannst und sagst, ja, dieses Wunder habe ich erlebt. Dann ist es super. Aber wenn du das nicht hast, dann würde ich gerne für dich beten und dich einladen, mit mir zusammen zu beten. Ich lade dich ein, öffne dein Herz, öffne deine Hände, streck sie Gott entgegen und sag, Herr, ich brauche diesen Moment, ich brauche diese Erfahrung, ich brauche diese Entscheidung in meinem Leben, dass du kommst und dieses Wunder in mir schaffst, dass ich für den Himmel geboren werde, dass der Himmel in mir geboren wird, dass Jesus als mein Retter in mein Leben kommt und mich anfängt zu verändern. Und so bete mit mir, Jesus, komm in mein Leben. Jesus, füll mich. Vergib mir, Herr, meine Ignoranz, meine Ablehnung, meine Zweifel, meine Angst, Herr. Ich will dich bitten, komm in mein Leben. Überführ mich mit deiner Liebe. Heil mein Herz, Herr. Reinige mein Denken, mein Handeln, mein Mund, mein Tun, was immer in meinem Leben dir nicht wohlgefällig ist. Ich will dein Kind sein, ich will dir nachfolgen, sei du der Herr meines Lebens. Gott, ich möchte, dass Weihnachten in mir geschieht. Und ich bitte dich, Geist Gottes, komm jetzt in das Leben all dieser Menschen. Und schenke diesen Frieden Gottes, dass sie spüren, sie sind nicht nur Menschenkinder, sondern sie sind durchgebrochen und dürfen Gottes Kinder sein. Herr, ich bete, dass dieses Singen in unserem Herzen nicht aufhört, für all diese Menschen, die sich für dich entschieden haben, heute Morgen zu sagen, das größte Wunder ist an mir passiert, als die Liebe Jesu Christi in mein Herz eingezogen ist. Dass dieser 2. Dezember in der Ewigkeit wiedergefunden wird. Wir danken dir für deine unendliche Gnade und Größe, Herr. Und Jesus, wir wollen dir das sagen, du weißt alle Dinge, aber du weißt auch, dass wir dich lieben. Amen.